dass man einen gewissen Einsatz, wie gesagt, eine Lernfähigkeit hat. Und deswegen ist ein Uni-Abschluss für mich keine zwingende Voraussetzung. Ich habe ihn, wie gesagt, selbst auch nicht.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hannah und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Hendrik, du bist Partner im Bereich Risk and Regulatory und Experte für künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen im Podcast. Was denken eigentlich deine Kinder, was du bei PwC machst?
Danke, Hannah, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Meine Kinder, ich habe zwei Söhne, die sind 9 und 5. Die denken, dass ich den ganzen Tag mit Leuten im Austausch bin. Das ist auch tatsächlich so. Wir haben sehr viel Interaktion. Das ist ein Beruf, wo wir viel mit Menschen zusammenkommen, vor allem mit Kunden, aber auch intern mit KollegInnen, was sehr, sehr erfüllend ist und für mich auch einen großen Teil des Jobs ausmacht. Früher dachte mein kleiner Sohn mal, als er noch 2,5 war, dass ich den ganzen Tag unten sitze und mit Markus telefoniere. Schönen Gruß an der Stelle, mittlerweile Partnerkollege, der mich an Bord geholt hat. De facto haben wir aber natürlich Austausch mit sehr vielen Menschen und daher auch viele spannende Herausforderungen, viele spannende Begegnungen, was den Arbeitsalltag auch ausmacht bei uns.
Sehr cool, dann haben es deine Kinder ja schon fast richtig erfasst. Würdest du trotzdem noch was hinzufügen? Was machst du wirklich bei PwC?
Was mache ich wirklich? Ich versuche bei PwC und vor allem für unsere Kunden Impact im Bereich künstliche Intelligenz zu erzielen. KI ist für mich eine der absoluten Zukunftstechnologien, die enorm wichtig für unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sind. Und ich glaube schon, dass wir insbesondere für Deutschland neues Made in Germany prägen müssen. Ich glaube, dass wir auch mehr Zutrauen brauchen, Technologie einzusetzen und uns bei KI stärker auf die Reise zu machen. Und genau deswegen habe ich mich mit dem Thema Responsible AI gerade die letzten 7, 8 Jahre intensiv beschäftigt, dort einiges treiben dürfen für unsere Kunden. Und ich glaube, dass das ein ganz elementarer Faktor nach vorne gerichtet wird.
Auf jeden Fall. Du hast es ja selber schon gesagt, Hendrik, du bist ja nicht nur Experte für künstliche Intelligenz, sondern für Vertrauen in künstliche Intelligenz. Warum ist denn genau dieses eine Wort Vertrauen davor so wichtig?
Vertrauen ist, und das sieht man bei jeder Technologietransformation. Ich bin jetzt seit 20 Jahren gut Digitalberater, habe 2004 mit Cybersecurity angefangen. Gut, da hat natürlich der Vertrauensaspekt schon gleich eine gewisse Prägung bekommen. 2009 Cloud Computing, jetzt seit 2017 AI. Am Ende ist immer die Frage, wenn es um neue Technologien geht, wie sehr vertrauen Unternehmen, aber wie sehr vertrauen vor allem auch die Stakeholder in die Technologie, um sie dann tatsächlich auch zu nutzen, hoffentlich breitflächig zu nutzen und damit Wert zu schaffen. Und das spiegeln uns auch tatsächlich Umfragen, sei es bei Unternehmen, Entscheidern oder aber auch jetzt eine jüngste Bevölkerungsumfrage, die wir im Sommer 2024 gemacht haben. Das Vertrauen auch hier ein elementares Thema ist. Und viele Leute sagen, gerade weil KI oft auch wenig greifbar ist, wollen wir der Technologie besser vertrauen können, brauchen aber auch Hilfestellung, um der Technologie besser vertrauen zu können, um sie dann in die Anwendung zu bringen.
Auf jeden Fall, das kann ich mir auch als Laien gut vorstellen. Hendrik, es ist ja häufig die Rede von den Begriffen Trust in AI, also Vertrauen in künstliche Intelligenz, und AI Governance. Wie stehen denn diese beiden Begriffe im Zusammenhang? Vielleicht kannst du die einmal kurz für unsere HörerInnen da draußen einordnen.
Sehr gerne. Trust ist das, was wir am Ende des Tages ausdrücken wollen. Das heißt, wir brauchen Vertrauen, Trust in AI, in KI-Lösungen. Das kann auf sehr verschiedene Arten und Weisen funktionieren. Das zum Beispiel auch, wir sind ja eine sehr breit aufgestellte Firma. Assurance ein wichtiger Faktor. Wie kann man auch Vertrauen auf solche Lösungen geben? Aber wie kann man das insbesondere auch in Unternehmen, der Art und Weise, wie man es umsetzt und nutzt, ausprägen? Das ist für mich Trust in AI. Auch viel mit Transparenz als solches verbunden. Viel mit der Art und Weise, wie man die Dinge tut. Und Governance ist vereinfacht gesprochen der Muskel, den ich ausprägel in einer Organisation, um genau dahin zu kommen. Also sich grundsätzlich Gedanken zu machen, welche KI-Systeme möchte ich überhaupt wie entwickeln und da Trust, Compliance, Vertrauen auch in die Überlegungen mit einzuziehen und das dann sinnvoll in die Umsetzung und Anwendung zu bringen und eben das in einen vernünftigen Methoden- und Prozessansatz zu bringen, den, wie gesagt, Muskel ausprägen, das ist Governance.
Dankeschön für dieses schöne Bild mit dem Muskel, den man da anregen muss. Aber vielleicht nochmal ein bisschen konkreter, was machen denn du und dein Team dann beim Kunden? Wobei helft ihr? Vielleicht kannst du da ein paar Beispiele nennen, damit sich unsere HörerInnen das nochmal ein bisschen besser und konkreter vorstellen können.
Sehr gerne. Das, was momentan gerade für viele Unternehmen ein sehr vordergründiges Thema ist, wie können wir KI in die Anwendung bringen, aber wie können wir auch Compliance sicherstellen? Gerade auch in Bezug auf Compliance gibt es neues EU-Gesetz, der EU AI Act, der vielen Unternehmen den Impuls gibt, sich mit eben gerade der Fragestellung Governance, wie bereite ich mich auf vertrauenswürdige KI vor, auseinanderzusetzen. Und für mich persönlich ist sehr wichtig, dass es dort zwei Seiten einer Medaille gibt. Man kann das Ganze von der Compliance-Sicht anschauen und sagen, ich muss Regulatorik erfüllen, deswegen tue ich das. Oder man kann nochmal zurück zu dem Bild des Muskels sich auch die Frage stellen, wie nützt es denn mir als Organisation? Und was wir wahrnehmen, ist, dass viele Unternehmen sich auf die Reise gemacht haben, gerade auch Gen-AI, generative KI, die letzten zwei Jahre enorm viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das heißt, es gibt kaum Organisationen da draußen, die sich nicht schon mit KI in irgendeiner Form auseinandergesetzt haben. Und dann geht es um die Frage, wie bringe ich das auf die nächste Stufe? Wie schaffe ich es, zum Beispiel Use-Case-Management, ein Portfolio an Use-Cases zu steuern, was regulatorisch erforderlich ist, aber mir auch die Möglichkeit gibt, zu überlegen, wie kann ich Dinge, die in einem Bereich vielleicht gut funktioniert haben, im anderen Bereich nutzen, um besser zu skalieren, solche Dinge einzuziehen, als Prozess nachhaltig aufzusetzen und damit ein Portfolio an Use Cases steuerbar zu machen. Oder ein anderes Beispiel, wie schaffe ich es dann die Art und Weise, wie ich KI umsetze, also Best Practices in der Art, wie es entwickelt wird, wie es eingesetzt wird, in der Organisation zu verankern, was wieder die Perspektive hat von Kontrollanforderungen, konkreten Anforderungen regulatorisch, was so eine EU-AI-Act fordert, aber an anderer Stelle auch wiederum Qualität und Skalierbarkeit in Organisationen fördert. Und zurück zu deiner Frage, wir unterstützen Unternehmen auf genau der Reise, diese Grundlagen zu legen, mit einem Mix aus Technologie, Compliance, Governance, Prozess-Know-how und immer einem Blick auf das Business und unterstützen Kunden dabei, den Mehrwert durch KI mit dem Notwendigen der Compliance zu verbinden und genau diesen Muskel zu trainieren.
Okay, cool. Habt ihr da denn einen bestimmten Branchenfokus oder eine Spezialisierung auf bestimmte Unternehmen?
Das geht querbeet durch alle Branchen. Wir haben Kollegen, intern ist natürlich FS und auch extern immer noch mal ein bisschen was anderes, weil die noch mal anders reguliert sind. Wir haben Kollegen, mit denen wir auch eng im Team zusammenarbeiten, die das für Finanzinstitute machen. Mein Team sonst persönlich durch alle Branchen. Wir machen Projekte im Government-Bereich, helfen dort auch den EU-AI-Act hier und dort in seinen Strukturen für Deutschland umzusetzen. Wir unterstützen auch Körperschaften des öffentlichen Rechts, Behörden in der Umsetzung, ebenso wie Automotive-Kunden, Chemie, Pharma, Retail-Consumer. Wir sind an sehr vielen verschiedenen Branchen unterwegs und das ist auch das, was für mich persönlich, und ich kriege das auch mal aus meinem Team zu hören, diesen Berateralltag so erfüllend macht, die vielen verschiedenen Einblicke und die vielen verschiedenen Interaktionen, die ich als wahnsinnig bereichernd empfinde.
Ja, das hören wir auch in diesem Podcast bei Versprochen immer wieder, dass das genau unter anderem das Tolle an diesem Beraterjob ausmacht, dass man eben so viele verschiedene Themen und Projekte und Kunden hat. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung für unsere HörerInnen da draußen, die mit unseren Begrifflichkeiten noch nicht so vertraut sind. Mit FS meinen wir ja Financial Services, also den Finanzsektor. Wir unterscheiden bei PwC nämlich immer in Industrial Sektor, die Industrieunternehmen, und Financial Services, den Finanzsektor, genau. Aber vielen Dank für deine ansonsten super hilfreiche Einordnung und Antwort. Aber du hast schon einen super wichtigen Punkt angesprochen, Henrik, nämlich dein Team. Wo hast du denn darauf bei der Zusammenstellung als Partner und Führungskraft geachtet? Das kannst du dir ja, glaube ich, auch ein Stück weit dann in deiner Position ja selber aussuchen, zusammenstellen eben.
In der Tat, mir sind einige Dinge wichtig. Und noch viel wichtiger als das Fachknow-how, natürlich muss man eine gewisse Grundlage immer mitbringen, ist für mich die Motivation, das Potenzial und die Potenzialentfaltung und auch den Willen im Thema dazu zu lernen. Wir haben im AI-Thema den Luxus, dass wir uns mit einem sehr spannenden, sehr schnell entwickelnden Thema beschäftigen, führt aber auch dazu, dass wir uns sehr schnell mitentwickeln müssen. Das heißt, mir ist eine Lernfähigkeit, Lernwilligkeit sehr, sehr wichtig. Die Motivation zum Thema, tatsächlich gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Impact für KI zu erzeugen und dann verbunden mit einem gewissen technologischen Know-how. Das heißt, dass, wenn ich so in die Kompetenzen in meinem Team schaue, haben wir natürlich Techniker, Data Scientists, aber eben gerade auch sehr viele Wirtschaftsinformatiker, Business Engineers, die den Blick verbinden. Ich hatte es ja vorhin gesagt, Business, Governance, Compliance, Technologie und gerade auch das Technologieverständnis macht aus meiner Sicht einen sehr wichtigen Unterschied, um auch eine konkrete Diskussion mit dem Kunden zu führen. Und das ist mir sehr wichtig, dass das alles angelegt ist Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ich habe aber auf der Reise dahin, wenn ich jetzt schaue, ich habe es ja gesagt, gute sieben Jahre, die ich mich mit dem Thema beschäftige, auch einige Erfahrungen sammeln dürfen, was auch sehr schön ist.
Auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Wie arbeitet ihr denn konkret zusammen? Seid ihr alle an einem Standort oder in Deutschland verteilt? Trefft ihr euch immer mal wieder? Geht da gerne noch mal ein bisschen drauf ein.
Am Ende sind wir ein People-Business, das heißt, die persönliche Begegnung mit unseren Kunden und auch untereinander ist wichtig, ungeachtet dessen. Und das hat uns nicht nur Corona gelehrt, sondern das haben wir auch davor schon umgesetzt. Leben wir viel auch in der Virtualität, das heißt, kommen viel zusammen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir auf Dienstreisen sind oder auch aus dem Homeoffice. Da haben wir ein hohes Maß an Flexibilität, versuchen trotzdem uns nach Möglichkeit 3 bis 4 Tage die Woche im Büro oder beim Kunden zu begegnen, je nachdem, wie es passt und was die persönliche Lebenssituation erfordert. Und mein Team sitzt in München, wo ich auch daheim bin, in Düsseldorf und in Stuttgart mittlerweile und sind da absolut offen, auch an weitere Standorte zu wachsen. Es ist nicht ortsgebunden.
Alles klar, vielen Dank dir. Das ist so cool, hier im Podcast zu hören, dass das wirklich durchgängig in allen Teams und Abteilungen so gelebt wird. Also immer so ein bisschen mit Ausschwankungen, die einen irgendwie noch mal ein bisschen häufiger im Büro, die anderen noch mal ein bisschen weniger, je nachdem, wie es auch so für das Team einfach passt. Aber wenn alle damit happy sind, dann ist das doch echt super, dass dieses flexible Arbeiten so genutzt wird. Henrik, du hattest ja jetzt eben schon deinen perfekten Kandidaten beschrieben, wissbegierig, lernbegierig, ein Technologieverständnis. Was würdest du machen, wenn sich so jemand bei dir bewirbt, also wirklich so top, ja, ausgebildet sozusagen, fachlich top, aber keinen Uni-Abschluss hat? Wie würdest du dann reagieren?
Positiv. Ich habe ihn selbst nicht, bin damit trotzdem Partner geworden, Hanna, und habe eine sehr spannende Experience bei PwC. Und unabhängig davon, ob man den Weg einschlagen möchte, den ich jetzt eingeschlagen habe, ist es für mich wichtiger, was bringen die Leute mit, als ein formaler Tick auf dem Lebenslauf. Ich würde das enorm positiv finden und ich mag es auch prinzipiell gerne, wenn Menschen sich auf die Reise machen und versuchen, ihr Potenzial zu entfalten. Viel, man sagt ja immer Talent an der Stelle, natürlich ist immer die Grundlage, was man in die Wiege gelegt bekommen hat, aber noch viel wichtiger auf dem Weg und dem, was man tagtäglich macht, ist, wie man den Dingen begegnet, dass man einen gewissen Einsatz, wie gesagt, eine Lernfähigkeit hat. Und deswegen ist ein Uni-Abschluss für mich keine zwingende Voraussetzung. Ich habe ihn, wie gesagt, selbst auch nicht.
Nee, genau. Und genau darauf wollte ich hinaus. Wir hatten noch nicht so viele Austauschmöglichkeiten, aber sehr cool, dass du meine Anspielung da direkt verstanden hast. Das kann man auch ruhig nochmal wiederholen, weil es wirklich doch auch außergewöhnlich und ungewöhnlich ist, als Partner bei uns keinen Studienabschluss zu haben. Also in den allermeisten Jobs, gerade in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, wird das alleine vom Gesetz her ja auch vorgeschrieben, um da eben den Weg zum Steuerberater, zum Wirtschaftsprüfer zu gehen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du zu PwC gekommen und wie hast du dann letztendlich deinen Weg zum Partner gemacht?
Ich bin nicht der Einzige, aber vielleicht auch einer der wenigen, die nicht den Studienabschluss haben. Zu deiner Frage, ich habe tatsächlich 2001 bis 2004 meine Berufsausbildung bei PwC gemacht zum Fachinformatiker in einem internen Bereich und hatte schon dann die Vorstellung, dual zu studieren und irgendwann in den Servicebereich ins Consulting rüberzuwechseln. Es hat sich dann anders ergeben. Ich hatte die Chance bekommen, 2004 in eine junge Beratung mit einzusteigen, die mit aufzuziehen. Es war eine sehr spannende Herausforderung. Habe auch kurz eine Uni von innen gesehen, aber nie abgeschlossen in dem Umfeld und habe dann sehr viele verschiedene Stationen wahrgenommen. Bin dann irgendwann, ich komme ursprünglich aus Hamburg nach München umgezogen, dort eine Consulting-Unit auch geholfen, wieder mit aufzubauen. 2009 dann zu einem der großen TÜVs in der Beratung, habe dort viele verschiedene Dinge gemacht, eine Post-Merger-Integration begleitet, Business Development für Cloud Computing, auch mit einem internationalen Fokus tatsächlich mir angeschaut und bin dann so 2013, 2014, endgültig ist es bei mir durchgebrochen, gesagt hatte, eigentlich willst du in die Big Four zurück, eigentlich ist das der Weg, den du tatsächlich verfolgen möchtest und habe dann tatsächlich 2015 Kontakt zu einem Headhunter gehabt und bin dann über ein paar Gespräche ins Cloud-Team bei PwC eingestiegen und war da sehr happy drüber und habe das keinen einzigen Tag in diesen mittlerweile fast 8,5 Jahren bereut, ganz im Gegenteil.
Ja, sehr cool. Das hört man auch immer gerne, dieses Thema zurückkommen zu PwC. Was hat dich denn dazu bewogen, zu uns zurückzukehren?
Verschiedene Dinge. Und das ganz Vordergründige für mich ist erstmal die spannende Betätigung. Ich finde schon auch, dass wir bei PwC in gewissen Herausforderungen unterwegs sind und auch mit Kunden auf einem interessanten Level zusammenarbeiten und spannende Probleme lösen. Und das ist schon was, was die Firma nach außen transportiert, was nach innen aber auch absolut gelebt wird. Und das ist was, was mich extrem motiviert hat. Ich möchte ehrlich sein, natürlich ist es ein Stück weit auch die Karrierechance gewesen, die da auch anders funktioniert hat als in dem Umfeld, in dem ich zuvor war, die mich in dem Zusammenhang motiviert hat. Und ich möchte noch ganz kurz ergänzen, wenn es auch nicht direkt auf deine Frage einzahlt. Es haben mich natürlich auch Kollegen verabschiedet damals aus meiner vorherigen Position und gesagt, naja, dann mal viel Spaß im Haifischbecken, da ist ja doch auch irgendwie der Wind ein bisschen rauer. Ich habe es ehrlich gesagt in den 8,5 Jahren noch nicht erlebt. Wir sind uns natürlich nicht immer 100% einig und sitzen ums Feuer und sind sofort einer Meinung, sondern versuchen auch sachlich die passenden Argumente herauszukitzeln. Aber was hier unglaublich schön ist, ist, wie wir zusammenarbeiten, welchen sozialen Faktor wir auch tatsächlich zusammenbringen in der Art und Weise, wie wir miteinander interagieren, egal auf welcher Ebene, vom Vorstand zum Praktikanten, vom Partner zur Servicekraft fürs Office. Wir sind ein sehr soziales Unternehmen und das ist auch das, was den Spaß hier mit ausmacht.
Das kann ich genauso nur unterschreiben. Vielen Dank dir. Henrik, dein Weg zum Partner war für dich persönlich aber nicht immer vorgezeichnet, auch wenn du jetzt sagst, dass dich das schon gelockt hat. Aber irgendwie war es, glaube ich, von Anfang an nicht immer klar, dass du das machen wollen würdest, oder?
Nein, ich bin als Senior Manager eingestiegen. Ich hatte schon die Idee, Partner werden zu wollen, 2016, wie ich zurückgekommen bin. Das war schon der Fall. Was aber für mich nicht klar war, ist, ob ich diesen Weg schaffe. Also natürlich war für mich auch eine Frage und eine gewisse Unsicherheit, ohne Studium geht das. Und ich war sehr froh zu erkennen, dass es um die Dinge geht, die ich hier tue, um den Impact, den ich entfalten kann. Und für mich natürlich auch so ein Stück weit dann die Frage, wenn du mal drin bist, kannst du dir das vorstellen, in dem Unternehmen auch Partner zu werden. Ich konnte mir das sehr schnell vorstellen, weil ich aufgrund der Themen, wie gesagt, das Soziale, was wir hier haben, die Themen, die wir lösen, die Möglichkeiten, die es auch gibt. Der Partner, der mich an Bord geholt hat, hat mal gesagt, das ist hier ein riesengroßer Werkzeugkasten, du musst ihn nur zu nutzen wissen, kannst ja sehr viel Verantwortung auch übernehmen, ausfüllen, deine eigenen Ideen einbringen. Das hat mich sehr motiviert und deswegen Partner ist ja nicht nur eine Rolle, sondern auch eine Verantwortung. Konnte ich mir, als ich dann drin war, sehr gut und sehr schnell vorstellen, diesen Weg dann auch tatsächlich zu gehen und bin auch sehr froh, dass es geklappt hat.
Ja, auf jeden Fall. Da bist du bestimmt nicht der Einzige, der so froh ist, sondern deine Teammitglieder auch. Henrik, wenn man mit Studierenden spricht, dann sind die meisten immer super neugierig, wie dann so der Alltag als Führungskraft oder als Partner aussieht. Kannst du das vielleicht bei dir noch mal so ein bisschen beschreiben? Wann fängst du an zu arbeiten? Wann hast du Feierabend? Gibt es den Feierabend überhaupt? Auch so ein bisschen flapsig gefragt. Erzähl doch gerne mal.
Den gibt es. Wir haben es ja eingangs angesprochen. Ich habe zwei Kinder, zwei Söhne, die sind aktuell 9 und 5. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Wir verbringen viel Zeit miteinander, wenn ich in München bin, abends, wenn wir uns sehen und am Wochenende ohnehin. Nichtsdestotrotz ist es natürlich kein 9-to-5-Job, auch mit Reisen verbunden, aber es ist trotzdem auch kein Tag wie jeder andere. Ich kann dir sagen, heute war ich um 7:45 im Büro und hatte dann auch schon direkt die ersten Calls. Das wird wahrscheinlich heute relativ aneinandergereiht bis so circa 6:30, 7 gehen. Vielleicht, je nachdem, was dann angefallen ist, gucke ich dann abends, nachdem ich mit meinen Kindern Abend gegessen habe, nochmal rein, mache nochmal das eine oder andere oder morgen früh direkt weiter. Die letzten 3 Tage war ich unterwegs und komplett einmal quer durch Deutschland, verschiedene Orte abgehoppt. Teilweise sehr intensiv, aber auch mit Kollegen zusammengesessen. Auch abends an der Bar und Kundentermine vorbereitet. Und auch das gehört dazu. Aber das ist kein Tag wie jeder andere. Und es ist aber insbesondere auch, und da hast du ja auch drauf angespielt, keine Knochenmühle, sondern Work-Life-Choice, wie wir es nennen, ist groß geschrieben. Und hier wirst du nicht zermalmt. Natürlich haben wir einen gewissen Anspruch, wie wir die Dinge lösen. Und 9-to-5 ist es nicht, es ist aber auch nicht die 80, 90 Stunden Consulting-Woche, wie man vielleicht teilweise von außen so wahrnehmen würde.
Genau, und wie du auch gesagt hast, es gibt ja einfach solche und solche Zeiten, aber es freut mich total zu hören, dass du für deine Familie definitiv genug Zeit hast. Gibt es denn noch andere Dinge, die du so machst, wenn du deinen Laptop zuklappst?
Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt ja Norddeutscher, das heißt, ich mag das Wasser gerne. Ich mag aber auch die Berge sehr gerne. Wir versuchen tatsächlich Zeit in der Natur zu verbringen. Das ist auch für mich eine Kraftquelle, in die Natur rauszukommen, runterzukommen, mich zu entspannen. Das heißt, im Sommer viel wandern, im Winter auch, wenn das Wetter passt, wandern oder wenn ich es dann wieder aufnehme. Ich habe es Jahr für Jahr vor, mal wieder Ski zu fahren. Aber bei mir ist es insbesondere die Natur und dann natürlich auch die Zeit mit den Kindern, die ich als sehr erfüllend wahrnehme und wo ich merke, dass mir das auch nochmal sehr viel Energie zurückgibt.
Auf jeden Fall, da wird man einfach total geerdet. Ich habe ja auch einen kleinen Sohn und genau, das sind dann einfach nochmal ganz andere Themen, die man dann so mit Kindern und mit der Familie hat, die das ganze Arbeitsleben auch nochmal im positiven Sinne in ein neues Licht rücken. Das finde ich auch. Henrik, du hast ja heute in dieser Folge über dein Herzensthema Responsible AI berichtet. Das ist ja total cool, dass du das gemacht hast. Und das Anhören der Folge macht bestimmt auch vielen Leuten Spaß. Aber man kann das ja auch wirklich live vor Ort bald erleben. Nämlich bei unserem Karriere-Event Tech Future Days, das am 15. und 16. November in Düsseldorf stattfindet. Du bist ja selber auch dabei. Kannst du davon mal so ein bisschen erzählen? An wen richtet sich die Veranstaltung? Wer kann teilnehmen?
Ich freue mich darauf, bin jetzt das dritte Mal in Folge dabei. Das heißt, die anderen zwei Male hat es mir auf jeden Fall gefallen, sonst würde ich nicht wiederkommen. Ist ein schönes Event in einem lockeren Umfeld, wie ich finde, und trotzdem auch mit spannenden Workshops, spannenden Präsentationen. Wir selbst präsentieren das ein oder andere auch eine externe Inspiration und richtet sich tatsächlich an Tech-Talente, die sich bewerben können und ausgewählt werden und untereinander spannendes Community-Building haben, mit uns in Kontakt kommen. Wir haben auch genug Spaß dabei, ist ja auch ein Abend zwischendrin, auch viel Raum für Austausch und diskutieren und bearbeiten vor allem auch spannende Themen miteinander und versuchen damit tatsächlich auch in die Interaktion zu kommen, das eine oder andere aufzuzeigen, wie wir an Problemstellungen rangehen und mit euch da draußen, ich sage es jetzt einfach mal an die Zuhörer, mit euch da draußen in die Interaktion zu kommen. Und ich glaube, wenn ihr dabei seid, ihr werdet es auf gar keinen Fall bereuen. Das ist gut investierte Zeit. Wie gesagt, ich komme zum dritten Mal.
Das spricht auf jeden Fall für das Event und das kann ich nur so unterschreiben. Ich bin nämlich auch dabei und freue mich schon total, dich da zu sehen, aber vielleicht auch die ein oder andere Hörerin, den ein oder anderen Hörer, der sich dafür anmeldet. Unter dem Motto Predict the Future by Creating It sprechen wir nämlich darüber, das hattest du aber ja auch schon gesagt, wie künstliche Intelligenz unsere Geschäftsmodelle, Industrien und die Arbeitswelt verändern wird. Ich glaube, da kann jeder, der sich so ein bisschen dafür interessiert, auch was beisteuern, von PwC-Seite ja sowieso, aber von Teilnehmenden-Seite auch. Und wir freuen uns einfach total. Also an alle, die wir jetzt neugierig gemacht haben, das wollten wir nämlich erreichen, für euch zur Info, ihr könnt euch bis zum 27. Oktober noch anmelden für die Tech Future Days und den Link zum Anmeldetool haben wir euch ganz bequem in der Episodenbeschreibung verlinkt, dass ihr da auch direkt den Weg hinfindet. Und ja, wir haben es jetzt irgendwie mehrfach gesagt, können es nochmal sagen, Henrik und ich, wir freuen uns auf euch und würden uns freuen, euch da zu sehen.
Auf jeden Fall, bis dann hoffentlich.
Genau. So viel zu unserem Event. Wir sind jetzt tatsächlich fast am Ende der Folge angekommen, Henrik. Bevor ich dir das Wort überreiche zum legendären und traditionellen Schlusswort, würde ich aber gerne noch mal eine letzte KI-Frage stellen. Und zwar würde mich total interessieren, wie häufig du im Arbeitsalltag ChatGPT bzw. unseren Ableger ChatPWC benutzt.
Täglich, mehrfach. Für mich ist es eine enorme Arbeitserleichterung geworden. Ich muss aber auch ganz ehrlicherweise sagen, jetzt könnte man ja unterstellen, dass das bei mir gleich geklappt hätte mit dem täglich mehrfach, dass das auch im privaten Kontext von meiner Frau hier und da motiviert wurde, dass sie gesagt hatte, okay, jetzt hast du hier eine E-Mail, die du irgendwie privat schreiben willst, die du verbessern möchtest oder irgendwas, was du kurz aufbereiten möchtest für so ein Programmheft im Privaten oder sowas. Frag doch jetzt mal irgendwie ChatGPT. Mittlerweile täglich mehrfach für verschiedene Aufgaben. Ich researche damit, ich nutze das teilweise auch als Companion, um mal hier und dort Argumente zu challengen. Oder aber auch kann ich berichten, dass wenn ich mal den einen oder anderen LinkedIn-Post mache, soll ab und zu mal vorkommen, dass ich das tue. Oder aber auch Artikel schreibe, dass ich mir dort ChatGPT oder aber auch Copilot-Unterstützung hole. Und das macht meinen Arbeitstag effizienter und auch das eine oder andere inhaltlich echt besser.
Auf jeden Fall. Das kann ich auch nur so unterschreiben. Was war denn bislang das beste und was auch das lustigste Ergebnis, was dabei rausgekommen ist?
Das Beste war tatsächlich, ich weiß nicht, ob es das Beste war, aber es war tatsächlich das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ich hatte letztens mal innerhalb von tatsächlich einer halben Stunde eine Slide erstellen müssen zu einem Thema, was ich schon oft gemacht habe, aber wo ich jetzt nicht schnell genug die Slide gefunden hatte und dann relativ fix überlegt hatte, komm, das machst du jetzt neu, ging um einen Innovationsmanagement-Prozess und das zusammenzustellen, das war innerhalb von guten 20 Minuten fertig und echt prima mit ChatGPT-Unterstützung. Das Lustigste weiß ich ehrlich gesagt nicht, also ab und zu lasse ich mir mal einen Witz erzählen, aber ob die jetzt, um mich selbst aufzuheitern, ob die jetzt hier so zitierfähig sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Alles klar. Danke für deine ehrliche Antwort da an der Stelle. Wie cool, Hendrik. Dann sind wir jetzt wirklich, wie versprochen, durch mit der Folge. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Es hat mir total Spaß gemacht und es freut mich auch sehr, dass wir uns in ja ungefähr 2 Monaten, kann man eigentlich ziemlich genau sagen, jetzt vom Aufnahmedatum her gesprochen, sehen werden, dass wir uns da nochmal austauschen werden und vielleicht ja auch mit der einen oder anderen Hörerin, dem einen oder anderen Hörer. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Das Schlusswort gehört wie immer dir.
Danke dir, Hanna. War sehr schön, heute hier in deiner Folge zu Gast zu sein. Ich kann nur selbst sagen, wenn ihr überlegt, bei PwC an Bord zu kommen, tut es. Und es ist tatsächlich ein sehr erfüllendes Umfeld. Ich habe es zwischendurch gesagt, ich habe viel gesehen, habe bei PwC angefangen, zwischendurch das eine oder andere gemacht und habe festgestellt, dass es wirklich ein wahnsinnig erfüllendes, aber auch tolles Arbeitsumfeld ist in der Art und Weise, wie wir vor allem auch miteinander umgehen, was wir tagtäglich tun dürfen. Wenn das dann im Bereich Responsible AI ist, freue ich mich natürlich sehr gerne. In jedem anderen Bereich freue ich mich auch. Daher hoffe ich euch nicht nur bei den Tech Future Days, sondern vielleicht auch den einen oder anderen bei PwC als neuen Kollegen begrüßen zu dürfen. Danke dir, Hanna, nochmal für den tollen Austausch heute.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.